Servus, grüß dir und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Wir haben heute neben René, unserem Top-Sommelier, den Hans-Martin Gesellmann da, der uns sowohl in die Kracher Süßweine einführt oder noch tiefer einführen wird und auch noch über sein Portfolio, denn er ist der Portfolio-Manager, von den Kracher-Feinweins aus der ganzen Welt. Und wir haben auch schon gelernt, mit einem Spektrum bis nach ganz oben einführen wird oder mehr mitnehmen wird auf die Reise. Ich grüße jetzt zuerst aber wieder dich, René.
Hallo und alles Liebe aus dieser wunderschönen Südsteiermark. Und ich freue mich auf die zweite Runde mit dem Hans-Martin, weil jetzt geht's ums Eingemachte. Was ist Spätlese, Auslese, Bernauslese? Um was geht's beim Süßwein? Und um das geht's ja jetzt in der zweiten Runde.
Ja, also beim Süßwein ist es eigentlich relativ einfach. Also prinzipiell gibt's die Möglichkeit, einen Süßwein zu erzeugen, entweder mit Botrytis, also mit dem Edelschimmelpilz, oder durch Trocknung, wie beim Strohwein oder beim Vinsanto, oder eben durch das Frieren, wie dem Eiswein.
Ah, so, jetzt hake ich direkt ein. Ich muss das machen, weil ihr seid absolute Experten und ich nicht. Also, dieser Schimmelpilz, Botrytis cinerea, ist das richtig ausgesprochen? Cinerea?
Ja.
Ist der gut? Ist der jetzt für jeden das Winzer was Gutes?
Na, prinzipiell ist es der gute Schimmelpilz. Aha. Allerdings, wenn ich trockenen Rotwein machen will, dann möchte ich es eher nicht, weil dieser Schimmelpilz die Traubenschale angreift, aufplatzen lässt und dadurch verliere ich natürlich die Farbstoffe bei der Rotweinbereitung.
Also der Nachbar bei Rotwein, euch quasi wäre nicht so happy mit dem, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich.
Das kommt darauf an, was sein Ziel ist, aber ich sage einmal, der Rotweinwinzer, der spritzt vielleicht gegen Botrytis-Mittel, der möchte das nicht haben. Beim Weißwein ist es eine Stilfrage. Es gibt auch trockene Weißweine mit einem Botrytis-Anteil, die sehr erfolgreich sein können. Das ist eine Geschmacksfrage. Beim Rotwein möchte man es sicher nicht. Beim Süßwein möchte man diesen Pilz. Und in Österreich werden diese Süßweine mit Gradationen der Klosterneuburger Mostwaage klassifiziert, also quasi nach der Zuckerkonzentration. Und es gibt eben die Prädikatsweine, beginnend bei der Spätlese, glaube ich, mit 19 Grad, oder korrigier mich, René?
Ja, alles richtig.
Spätlese, und das erklärt sich auch so schön, sind spätgelesene Trauben, eben mit einer Mindestkonzentration dieser 19 Grad KMW, muss noch keine Botrytis dabei sein. Mhm. Auslese sind dann eben ausgelesene Trauben aus diesen spätgelesenen Trauben, wo auch schon Botrytis dabei sein kann, meistens auch ist. Und die Beerenauslese, da werden dann eben wirklich, wie es der Name sagt, die Beeren aus der Traube herausgebrochen, herausgelesen mit mindestens 25 Grad KMW, dann gibt es diese vor allem in Ruster Spezialität geltende Kategorie Ausbruch, wo man historisch gesagt hat, man musste die Botrytis befallenen Trauben herausbrechen. Und dann gibt es die Trockenbeerenauslese mit 30 Grad KMW, die höchste Konzentration, wo eben die ganze Beere eingetrocknet ist. Das heißt, je höher der Botrytis-Anteil ist, desto höher ist im Prinzip die Gradation und entsprechend die Qualitätsstufe. Es ist nur so, man darf es auch downgraden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Wein mit 30 Grad KMW habe, kann ich ihn auch als Beerenauslese verkaufen. Aha. Da muss halt jeder Betrieb entscheiden, wie schmeckt der Süßweinstil bei mir und was möchte ich haben.
Und ihr habt euch für eben diese Stufen entschieden, einen Eiswein, den du gerade auch angeführt hast, macht ihr zum Beispiel nicht. Das ist keine Süßweinproduktionsweise für euch.
Doch? Wir machen auch Eiswein. Eiswein ist der wahrscheinlich am leichtesten zu verkaufende Süßwein, weil eben Eiswein, Eiswein. Und viele verbinden auch Süßwein mit Eiswein. Also für viele ist Eiswein ist gleich Süßwein, weil es eben mit dem Botrytis oder im Englischen Noble Rot komplizierter ist, aber eben bei uns im Seewinkel können wir jedes Jahr Botrytis-Süßweine machen, aber in 4 oder 5 von 10 Jahren Eisweiß.
Weil es nicht so
mit
kalt ist.
Mit der Klimaerwärmung, muss man sagen, ist es nicht leichter geworden.
Okay. Dann noch eine Frage von mir als Unwissende. Wie trocknet die Beere? Also wie komme ich dann dahin, dass ich sagen kann, ich mache eine Trockenbeerenauslese?
Also die Trockenbeerenauslese, die wird ja nicht getrocknet, sondern es ist so, dass dieser Pilz befällt die Weingärten, befällt die Trauben. Und wenn die Traube komplett eintrocknet und eben diese Gradation von 30 Grad KMB erreicht, dass man mit dem Refraktometer, einem Messgerät, messen kann, dann kann ich es, wenn ich es beim Mostweger anmelde, also das muss auch überprüft werden von der Landwirtschaft, dass das so passt, dann darf ich ihn als Trockenbeerenauslese verkaufen. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Trauben getrocknet werden, so wie beim Vinsanto oder beim Strohwein. Da werden nämlich tatsächlich die reifen Trauben geerntet und ohne Botrytis entweder über Strohmatten oder Schilfmatten Luft getrocknet, wo sie quasi rosinieren, genau, und dadurch sich Zucker und Säure konzentrieren. Beim Botrytis-Süßwein, also bei der Trockenbeerenauslese, ist es so, dass dieser Pilz die Traube befällt, oder die Beere befällt, die Schale aufplatzt und eben das komplett zusammen rosiniert und sich ein Schimmelpilz darüber legt. Schaut jetzt nicht so wahnsinnig appetitlich aus, bringt aber sehr, sehr guten Wein.
Schmeckt gut, das ist das Wichtigste.
Und man kann es auch essen. Also man kann diese Traube auch essen, das schaut wirklich nicht cool aus, aber man kann das wirklich vom Stock runter
essen. Wann ist das? Darf ich das noch als letzte Frage? Wann in welcher Zeit passiert das? Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ilmitz komme, wenn ich den Seewinkel besuche, könnte ich mir das sogar irgendwann, also kann ich das sehen? Kann ich diese Entwicklung zu irgendeiner Zeit sehen? Natürlich immer zeitversetzt.
Das kannst du auch sehen. Man kann es nur nicht generalisieren. Also bei uns geht die Lese für Süßwein meist von Ende September bis Weihnachten.
Wow. Ja?
Also wir haben wirklich, also wenn ich Kollegen bei Präsentationen so im Oktober treffe und die sagen, ah, endlich Lese fertig, wie schaut es bei euch aus? Also, ja, dauert noch.
Da, ja, also auch da wieder das Thema Geduld, von dem wir schon ganz oft gehört haben, dass das einfach essentiell ist, wenn man Wein macht. Also ihr braucht dann, also bei euer Jahr ist einfach länger.
Genau. Das Thema Strohwein, ist es bei euch im Betrieb noch Thema?
Ist bei uns im Betrieb kein Thema. Also wir haben wirklich den Fokus auf Botrytis Süßweine. Das ist unser wichtigster Part, auch die größte Produktion, die wir haben, ist unsere Cuvée Bärenauslese. Das ist nicht der teuerste Wein. Das ist eine Cuvée aus Welschriesling und Chardonnay, den für uns beiden wichtigsten Sorten für Süßwein. Das ist die größte Produktion, die gibt es in den meisten lokalen Glasweise, die ist in den Exportmärkten. Das ist unsere Business Card. Der Wein muss passen. Der hat immer so zwischen 90 und 93, 94 Punkten bei den verschiedenen Bewertern, je nachdem. Der ist wichtig für uns, dieser Wein. Die Trockenbeerenauslesen, das ist die Kühe,
wie sagt man? Die Champions League.
Das ist die Champions League.
Das stimmt schon mit der
Kühe. Das ist die Selektion, da kann man sich spielen. Da gibt es eben, wie gesagt, jedes Jahr eine unterschiedliche Anzahl an verschiedenen Nummern. Und darunter gibt es eben auch die Spätlese, die Auslese, um auch verschiedenste Kundenschichten anzusprechen. Weil Süßwein hat natürlich auch seinen Preis aufgrund der schwierigeren oder aufgrund der arbeitsintensiveren Produktion. Und dann gibt es eben den Eiswein, weil da gibt es eine Historie dafür. Würde es auch für den Strohwein geben, aber der Strohwein ist wiederum im Export sicher schwieriger zu verkaufen. Und wir haben einfach um die 60 Exportmärkte und da ist eben Eiswein sicher definitiv ein Thema.
Du musst mir zwar bitte helfen, Eiswein 2022 wurde es einer Rebsorte gemacht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht einmal, wie man es ausspricht. Fedasca Regala.
Ja, das ist unser rumänischer Eiswein.
Aha.
Also wir produzieren Eiswein in Österreich, im Seewinkel. Mhm. Und wir haben eine Kooperation mit einem rumänischen Weingut, wo wir einen Eiswein machen. Einfach deswegen, weil es dort jedes Jahr richtig kalt wird und weil dort Eiswein in einer sehr guten Qualität, in guter Menge, in einer kontinuierlichen Regelmäßigkeit produziert werden kann. Ja. Das ist über den Rudi Grischan als Kontakt entstanden und der Gerd Kracher berät das Weingut dort in diesem Fall und dort machen wir eben als Joint Venture diesen Eiswein.
Ja, da wurde auch in Malaga, wurde seinerzeit, gibt es das Projekt noch in Malaga?
Das Projekt in Malaga gibt es leider nicht mehr, aber auch dort hat es ein Süßweinprojekt gegeben. Und der Alois Kracher hat damals mit dem Manfred Krankl die Mr. K. Süßweine in Amerika gemacht.
Und was es noch gibt, was aber noch immer ist, ist ja mit dem Aldo Sohn vom Le Bernardin, aber nicht süß, sondern trocken. Und ich glaube, trockene Weine werden ja am Weingut wahrscheinlich immer wichtiger, aber es ist gar nicht so unwichtig, auch trockene Weine am Weingut zu haben.
Nein, es ist definitiv nicht unwichtig und es gab immer wieder trockene Weine. Es ist jetzt ungefähr ein Drittel trockener Wein und zwei Drittel Süßwein pro Jahrgang. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Jahr drauf an, von den Witterungsverhältnissen. Wobei Sohm und Krache ist ein eigenes Projekt. Das ist ein Weingut oder eine Firma, die dem Aldo Sohm eben vom Le Bernardin und dem Gerd Kracher zu je 50% gehören. Dafür wird ausschließlich grüner Veltliner aktuell verarbeitet. Die Trauben kommen aus dem Weinviertel, werden im Kühltransport nach Ilmitz transportiert und vor Ort vom Gerd Kracher vinifiziert. Und der Aldo kommt mehrmals im Jahr, um Küvettierungen zu machen und wo sie gemeinsam entscheiden, in welche Richtung die Weine sich entwickeln sollen. Und seit ein paar Jahren gibt es auch einen burgenländischen grünen Veltliner aus St. Georgen.
Genau, der ist ja fantastisch. Das ist ja wirklich ein großartiger grüner Veltliner. Man glaubt immer, grüne Veltliner muss aus Niederösterreich kommen. Inzwischen kommen aber für mich, das darfst du nie laut sagen, die spannenderen grünen Veltliner aus dem Burgenland. Hannes Schuster macht tolle Veltliner, ihr macht tolle Veltliner, Wellig macht auch Veltliner. Also da gibt es schon einige großartige Veltliner. Was mich interessieren würde, von den Prozenten her im Verkauf, wie wichtig ist ein trockener Weißwein für euch?
Das kommt wirklich auf den Jahrgang drauf an, aber zum Beispiel unser wichtigster trockener Weißwein ist der Pinot Gris. Und der geht ziemlich in alle Exportmärkte. Und da wird gar nicht so wenig verkauft davon. Also trockener Weißwein hat schon eine Bedeutung für uns und funktioniert sehr gut. Wir sind eben ein exportorientiertes Unternehmen. Dadurch Pinot Gris, Ähnlichkeit zu Pinot Grigio, passt ganz gut, funktioniert sehr gut im Export. Und unser wichtigster oder nicht wichtigster, aber vielleicht unser Prestige-Weißwein trocken ist die Cuvée K. Das ist eine Cuvée zu je ein Drittel aus Welschriesling, Scheurebe und Chardonnay, ausgebaut in 100% neuen französischen Barrix. Die Geschichte dazu ist, dass der Großvater von Gerhard immer geschwärmt hat von den kräftigen, trockenen Spät- und Auslesen in den 80er Jahren, die damals in großen Holz ausgebaut wurden, dann später in den ersten Barrix. Und das waren so zeitlose Weine. Und als Hommage an seinen Großvater hat der Gerhard dann diese Cuvée K gemacht, vom ersten Jahrgang nur ein Barrix, weil man ja nicht wusste, wie dieser Stil ankommt. Mittlerweile gibt es eine größere Anzahl davon, weil er sehr gut ankommt. Der Wein ist im Normalfall trocken, in manchen Jahren halbtrocken. Aber ich habe zu ihm jetzt unlängst einmal gesagt, das ist quasi unsere Antwort auf den Y von IKEM, also den trockenen Weißwein von IKEM.
Cool, aber ich hoffe nicht preislich.
Preislich sind wir circa 20% vom Y.
Y.
Bei all diesen Weinen fällt mir auf, also den Trockenwein fällt mir auf, dass auch da wieder die Jahrgänge durchaus etwas zurückgehen. Also man sieht, das sind auch ältere gelagerte Weine. Grundsätzlich seid ihr offensichtlich lageraffin, also ihr mögt gereifte Weine. Sehe ich das
bedingt
richtig?
Bedingt. Die Philosophie von Georg Rache ist, dass er Weine aus physiologisch reifen Trauben macht. Wir sind hier im Seewinkel in einem der wärmsten Gebiete Österreichs mit den meisten Sonnenstunden. Das heißt, wir haben generell kraftvolle Weine. Also fast all unsere Weine im trockenen Bereich haben 12,5 Volumenprozent Alkohol oder plus. Und diese Weine brauchen auch eine gewisse Zeit, die wir ihnen geben. Dadurch sind unsere trockenen Weißweine oder auch Rotweine vielleicht im Vergleich zu Kollegen eine Spur gereifter. Wobei zum Beispiel, wenn ein Wein ausverkauft ist, kommt dann halt auch der neue Jahrgang. Also beim Welschriesling sind wir unerwartet jung zum Beispiel. Also da, weil eben die Nachfrage größer war, ist da der aktuelle Jahrgang doch etwas jünger. Aber zum Beispiel bei den Süßweinen sieht man auch, da haben wir Gott sei Dank eine große Nachfrage. Wir sind am Ende des Jahres de facto ausverkauft und so sind die Spätlese zum Beispiel ist bei uns Jahrgang 22 und die Trockenbeerenauslesen sind bei uns Jahrgang 20. Dieses Jahr kommt dann 21, weil es eben so ist, dass sie eine Zeit ausgebaut werden, dass eben diese circa 1,5 bis 2 Jahre im Tank oder im Holz ausgebaut werden, damit sie die Harmonie bekommen. Also wir sind kein Fan von Jungweinen, das machen andere, das hat auch seine Berechtigung, aber wir wollen ausdrucksstarke, gute, gehaltvolle Weine, die brauchen wahrscheinlich auch ihre Zeit.
Was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, wir reden ja immer, wenn wir von trockenen Weißweinen sprechen, vom Thema Terroir und Herkunft. Übersetzt jetzt auf den Süßwein, ist natürlich viel wichtiger, dass eben die Botrytis funktioniert und eben der Winzer auch versteht, dann einen Süßwein daraus zu machen. Ist das Thema Terroir oder Böden, ist es auch ein Thema bei Süßwein oder geht es da wirklich, dass man eben die perfekte Botrytis hat und dann das eben zu einem Süßwein veredelt?
Na, ich glaube, es geht schon auch um Terroir, weil es gibt eben Lagen, die sind besser und schlechter für Süßwein oder für Botrytis Süßwein. Also es gibt zum Beispiel Lagen, die sich für Botrytis Süßwein nicht eignen, weil die Botrytis dort schlecht hinkommt. Das sind dann oft gute Lagen für Eiswein zum Beispiel. Und natürlich spielt das Terroir auch eine Wirkung auf die Rebsorte. Natürlich ist beim Süßwein die Botrytis oft das Prägende. Und es geht eben um die Harmonie aus Säure Rest und Restzucker. Aber ich glaube schon, dass Terroir auch eine gewisse Bedeutung hat. Ich würde es jetzt nicht so weit herunterbrechen, dass man Lagen Süßweine macht, aber zumindest vom Gebiet her. Und das, was die Seewinkler Süßweine auszeichnet, ist diese Salzigkeit und diese Frische, die sie im Abgang vermitteln. Also selbst wenn der Wein 300 oder 400 Gramm Restzucker hat, wenn man den Wein schluckt, im Abgang kommt immer noch diese Frische durch und das ist durchaus eine Charakteristik des Seewinkels und der Seewinklerböden.
Ja. Was du vorher angesprochen hast wegen der Lese, was man vielleicht da wissen sollte, das wird ja nicht, so wie bei trockenen Weinen, sehr viel also auf einmal gelesen. Wie oft geht es ihr in den Weingarten für eine Trockenbeerenauslese? Sicher 5, 6, 7 Mal.
Also im Optimalfall einmal. Ja. Das ist im Seewinkel wahrscheinlich auch möglich.
Okay.
Aber selten. Aber natürlich sind es mehrere Durchgänge. Und das ist auch so, dass man natürlich bei diesen Durchgängen entscheidet, man lest einen Teil für Auslese, einen Teil für Bärenauslese, einen Teil für Trockenbärenauslese.
Also diese Wertigkeit für Süßwein, man darf das auch nie unterschätzen, wenn dann immer dass die Preisfrage auch kommt, das ist halt schon richtig viel Handarbeit, dass man eben zum richtigen Zeitpunkt das Ganze liest und dann eben dieses Elixier dann draus macht. Und da ist Preis oft ja immer nur ein Thema. Aber ich glaube, wenn man die Leute dann erklärt und die wissen dann, wie viel Aufwand das alles ist, dann ist das schon ja gerechtfertigt.
Ja, und wir haben ja auch in der ersten Folge gesagt, das ist ein Getränk, was mich betört, was sich um mich legt wie eine Decke, was mich so einnimmt. Und deswegen, ja, das darf auch ein bisschen was kosten, weil es so, ja, wertvoll eben hergestellt wird. Was ich gerne noch mit für die, ich sag mal, für die Süßweine geben möchte als Message, ist so ein Missverständnis, was ich immer wieder erlebe, ist, dass es mehr Alkohol hat. Liegt es daran, dass man natürlich hinterher nicht, wie man auch in der ersten Folge gehört hat, nicht ganz eine Flasche trinken sollte, alleine vielleicht, weil natürlich durch die Kombination mit der Restsüße das seine Wirkung im Körper entfaltet. Aber es ist nicht der Alkoholgehalt. Kann man dazu vielleicht noch was sagen, warum das so ein Phänomen, Irrglaube ist oder so?
Also zum Beispiel die Süßweine sind bei uns im Sortiment die leichten Weine, unter Anführungszeichen. Weil je höher der Restzucker ist, desto niedriger ist tendenziell der Alkohol, weil ja der Restzucker in Alkohol umgewandelt wird. Das heißt, unsere Süßweine sind eher so bei 10, 11 Volumenprozent und 140 bis 200 Gramm Restzucker. Es gibt auch welche mit 8. Es gab zweimal, 2002 und 2015, einen Wein, der nicht als Wein bezeichnet werden darf, weil er eben nur 4% Alkohol hat. Und in der EU muss er mindestens 4,5 Volumenprozent haben. Das ist dann teilweise gegorener Traubenmost. Das hat dann relativ viel Restzucker. Also bei den österreichischen Süßweinen ist es eher weniger Alkohol, höherer Restzucker. In Frankreich, im Sauternes, die haben eine andere Stilistik, die streben so 100 bis 120 Gramm Restzucker bei 13,5, 14 Volumenprozent Alkohol an. Die sind aber auch im Holz ausgebaut, die haben eine ganz andere Charakteristik. An der Mosel ist es wieder eher tendenziell weniger Alkohol, mehr Restzucker. Also es gibt verschiedenste Varianten, wobei Süßwein würde ich jetzt generell nicht als Alkoholbomben sehen.
Sehr gut. Ich finde, das muss man wissen, weil da gibt es eben Unterschiede. Und das bedeutet auch, wenn man verantwortungsvoll genießt, geht es einem hervorragend danach. Gerade mit dem Pairing, mit Käse und so weiter, ist es hervorragend.
Auf jeden Fall. Und der große Vorteil beim Süßwein ist, dass sie die Weine in der angebrochenen Flasche durchaus 10 bis 14 Tage halten. Also Süßwein ist aufgrund der hohen Konzentration sicher länger offen im Kühlschrank gelagert, dann natürlich haltbar als die meisten trockenen Weine.
Ja, vielen Dank. Also gerade solche Tipps finde ich sehr, sehr wertvoll. Und dann hätte ich jetzt ganz gern noch Tipps aus deinem Portfolio. Du bist Portfolio-Manager. In meinem zweiten Leben in der Touristik haben wir das ganz gerne Pofo-Manager genannt. Das war immer nicht so. Du lachst. Du hast das wahrscheinlich schon mal gehört. Und du hast keine kleine Region oder kleine Regionen, für die du zuständig bist. Gibt's da aus deinem Portfolio bei Kracher Fine Wines noch Tipps für uns? Sowohl im, ich sag mal, Segment für den Wochentag als auch für große Feiertage oder besondere Ereignisse?
Ja, unser Sortiment ist relativ groß. Wir haben um die 2000 verschiedenen Weine aus aller Herren Länder, von Frankreich, Italien bis Australien, Amerika, China, Südamerika und so weiter, von, sage ich jetzt einmal, 8 bis 2000 Euro pro Flasche. Mhm. Also es ist ein relativ breites Spektrum, aber es gibt natürlich Weine, die wir sehr gerne mögen, die uns oder die auch mir sehr gut schmecken. Wenn wir jetzt zum Beispiel im leicht restsüßen Bereich bleiben, wäre das der Wehlener Sonnenuhr-Kabinett vom Ernie Losen. Ein wunderbar frischer, animierender Riesling mit, glaube ich, so um die 40 oder 30 Gramm Restzucker. Sehr harmonisch, kostet so um die 16 Euro. Hat für mich eigentlich ein wirklich tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Der René weiß, ich bin ein großer Freund der weißen Bordeaux. Ich mag auch die steirischen Sauvignon Blancs, auf jeden Fall, aber ich mag natürlich auch gerne die Sauvignons aus Bordeaux. Und da ist der Les Eaux de Smith Blanc von Smith & Lafitte, ein Wein, den ich sehr gern mag, ein reinsortiger Sauvignon Blanc in gebrauchten kleinen Holzfässern ausgebaut. Der kostet zwar schon um die 40 Euro, je nach Jahrgang, ist aber ein sehr ausdrucksstarker Wein, den ich vor allem gerne in Kombination mit Fisch und weißem Fleisch schätze. Ich bin nach wie vor ein Rotwein-Fan. Mhm. Das hat sich seit meiner Jugend nicht so stark verändert.
Gab es bei dir, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, gab es bei dir eine Phase, in der du gedacht hast, du schwenkst um? Weil ich hatte diese Phase. Genau als wir mit einfach trinken angefangen haben, habe ich wirklich mein Leben auf Weißwein umgestellt. Und jetzt merke ich aber wieder, also wie lange machen wir das jetzt? Ein halbes Jahr. Die Leidenschaft in mir ist der Rote, ist auch mal gerne der opulente Rotwein. Doch, muss ich sagen.
Ich hatte definitiv eine Weißweinphase über ein paar Jahre, wo ich deutlich mehr Weißwein getrunken habe als Rotwein. Ich würde sagen, heute, ich mag guten Wein, und das sollte zur Situation passen, aber ich bin vielleicht tendenziell etwas rotweinoffener, als es der allgemeine Trend momentan ist, wenn man das so sagen will. Bei den Rotweinen kann ich wirklich ans Herzen legen, die Syrahs von Ojai, von Adam Tolmach, einer der Rhone Ranger der ersten Stunde, der in Santa Barbara, wie auch Manfred Krankl, der Österreicher, der mit Sine qua non weltbekannt ist, sich auf Rhone-Rebsorten spezialisiert hat, und seine Lagen-Syrahs wie Rhone Ranch oder Duvita sind echt tolle, elegante, aber auch kraftvolle Rotweine, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Amerika verorten würde, die auch oft an Frankreich erinnern und die mir qualitativ sehr, sehr gut gefallen. Wenn man beim Cabernet Sauvignon bleibt, das ja doch für Kalifornien quasi das Nonplusultra ist, dann finde ich die Weine von Katie Corrison sensationell. Eine ganz tolle Winemakerin, die einen tollen Napa Valley Cabernet macht. Der kostet zwar schon 100 Euro, ist jetzt nicht günstig, aber es geht auch noch teurer in Kalifornien. Aber Corrison finde ich sehr stark, sehr lagerfähige Weine mit einer tollen Struktur. Und in Bordeaux tue ich mich schwer, weil wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören?
Da, wo noch was verfügbar ist. Da, wo man was bekommen kann bei euch.
Also wirklich einer meiner Lieblinge in Bordeaux ist Château Capern, ist ein Saint-Estèphe, ein Cru Bourgeois, der vom selben Team wie Calonne-Ségur gemacht wird. Das ist ein Wein, der je nach Jahrgang zwischen 28 und 32 Euro ungefähr kostet und für mich ein ganz starker, toller Preis-Leistungs-Bordeaux vom linken Ufer ist. Ganz neu verliebt habe ich mich in Château Branas-Campuchot, die wahnsinnig tolle Fortschritte gemacht haben, wo der 2020er Jahrgang, der um die 40 Euro kostet, die Qualität von manchen Grand Cru Classés hat, kommt aber eben aus Mouilly, also einem unbekannten Gebiet oder nicht so bekannten Gebiet, aber ist ganz, ganz stark in der Qualität. Und am rechten Ufer hat mich jetzt wieder sehr begeistert der L'Étoile 2018 von der Thiempon-Familie. Also Thiempon, eine bekannte belgische Weinhändlerfamilie, die vor allem für Château Vieux, Château Certain und Le Pin bekannt sind. Und eben der Winemaker von Vieux Château Certain, der Julien Thiempon, macht mit seinem Onkel, dem François Thiempon, gemeinsam Weine, und L'Étoile ist eine Cuvée aus überwiegend Merlot mit etwas Cabernet Franc aus La Lande Pomerol und ist ein toller, hedonistischer Merlot um 30 Euro, der einfach wirklich viel Spaß macht.
Ja, fantastisch. Und für dich, Sainé, gibt es auch portugiesische Rotweine. Sie haben auch einiges an Portugal im Sortiment. Wenn man Hans Martins Kostnotizen lesen möchte, er schreibt auch für eine Zeitung in der Schweiz. Ist die auch für uns erhältlich, lieber Hans-Martin?
Die ist für jeden, der sie abonniert, erhältlich.
Ja. Kann man die auch online lesen? Natürlich, wahrscheinlich.
Die kann man auch online lesen. Die ist allerdings tatsächlich eine Zeitung, wo sich Print auszahlt, die auch relativ erfolgreiches Printmagazin in der Schweiz ist, weil sie wahnsinnig tolle Covers hat und weil sie auch vom Haptischen wirklich gelungen ist. Ich lese selber viele Zeitschriften online, viele Magazine, habe aber auch gerne das Magazin in der Hand, und die Schweizerische Weinzeitung, die älteste Weinzeitung der Schweiz, glaube ich, seit über 130 Jahren, würde ich tatsächlich als Print empfehlen, weil es was hergibt.
Werden wir verlinken.
Unbedingt verlinken. Und der Hans Martin nächste Woche wieder in Bordeaux ist und en Primeur kostet, werden wir dann in der nahen Zukunft wieder Neuigkeiten erfahren, wie der Jahrgang 23 in Bordeaux ist. Hast du schon ein bisschen was im Kopf, wie das ungefähr wird?
Ja, man lässt sich vorher Wetterberichte durch und man hat natürlich ein bisschen Gefühl dafür, weil man ja letztes Jahr auch ein paar Mal dort war. Aber entscheidend ist das, was man dann an Mustern verkosten wird. Es werden sehr intensive 10 Tage mit wahrscheinlich 600 bis 700 verschiedenen Weinen, die meisten davon mehrfach verkostet. Ein breites Spektrum, zum Beispiel am Montag beginne ich einmal gleich mit um die 100 Weinen unter 20 Euro. Das ist in schwierigen Jahrgängen oft schwierig, ein bisschen eine Herausforderung. Aber 23 gilt eher als gutes Jahr. Und das wird dann schon mal ein spannender Test, weil wenn diese Weine gut performen, dann ist das natürlich ein gutes Zeichen für den Jahrgang. Weil bei den Grand Cru Classés und bei den Weinen um 100, 200 oder mehr Euro erwarten wir uns ja, dass sie gut sind. Aber wenn die Weine um 10, 15, 20, wenn die overperformen, wenn die sich gut präsentieren, dann hat das Aussagekraft für mich. Also dann zeigt es, dass es wirklich ein guter Jahrgang ist. Und so werde ich mich dann eben in den nächsten 10 Tagen über die verschiedenen Muster durchkosten, einerseits auf den Chateaus, andererseits bei Consultants oder bei Vereinigungen. Es werden harte 10 Tage für meine Zähne und mein Zahnfleisch. Ja.
Weil die Tanninstruktur, also ich koste auch viel Wein, aber wenn man da diese jungen Tannine kostet, also das ist nicht lustig, weil ich glaube, nach Tag 3 wird mein Mund schon ein bisschen eine Sperre kriegen.
Das ist nicht lustig, aber es macht doch auch Spaß. Und ja, ich mache das seit vielen Jahren. Und je länger man es macht, desto leichter tut man sich damit. Wenn man das zum ersten Mal macht, ist man sicher damit überfordert, auch mit der schieren Anzahl. Ich sage mal, als ich vor 15, 16 Jahren begonnen habe, en Primeur zu verkosten, da habe ich 300 Weine probiert. Jetzt sind es eben 600-700 Weine. Man entwickelt sich, man lernt dazu, man lernt auch besser damit umzugehen. Ich sage auch, niemand ist perfekt, das kommt nicht von heute auf morgen, man beschäftigt sich damit. Mir macht es nach wie vor Spaß, eben es ist schön, die bekannten Weine zu kosten. Es gibt so das Sprichwort, wann schmeckt der Opéron Blanc am besten? Die Antwort ist als Fassprobe. Da habe ich die Möglichkeit, das freut mich. Ich freue mich natürlich auch, einen Château Le Pin zu verkosten, der dann irgendwie 3.000, 4.000 Euro am Markt kostet, das ich mir natürlich leider nicht leisten kann. Aber spannend ist es dann auch, kleinere Weingüter zu kosten, wie zum Beispiel Château Mangot in Saint-Emilion oder eben Branas Grand Pouchot, die en primeur um die 20 Euro kosten, wo man sagt, wow, das ist Value for Money, da kauft man sich ein paar Doppelmagnums, weil die dann immer noch günstig sind und hat in der Zukunft viel Spaß damit. Also das ist für mich auch wichtig bei en primeur, nicht nur die bekannten Namen, da muss man überprüfen, ob sie das liefern, was sie liefern sollten. Mhm. Und da gibt es auch welche, die überperformen und welche, die underperformen. Aber spannend sind die Weine zwischen 10 und 40 Euro, sage ich einmal, dass man hier etwas findet, das overperformt, wo es sich auszahlt, in den Genuss zu investieren. Jetzt nicht zwingend in die Wertsteigerung, aber in den Genuss.
Ja, was ja auch für uns in der Sommelerie ganz wichtig ist, weil auf unseren Weinkarten braucht man genau diese Weine, weil meistens die Top-Weine haben die Gäste selber im Keller und die werden es wahrscheinlich selten, außer bis zum Adelberg, bei uns auf den Weinkarten bestellen. Aber genau diese Weine sind die wertvollen Weine für uns, die man auch in Weinbegleitungen einsetzen kann, oder was du mit einem guten Gewissen eine Flasche aufmachst, wo du nicht gleich 4.000 Euro los bist. Und deswegen, ich bin immer sehr dankbar, wenn du dann wieder mit Neuigkeiten aus Bordeaux zurückkommst und wir dann wieder diese tollen Weine auf der Weinkarte haben.
Ja, und da bin auch ich dir dankbar, dass du mir die Möglichkeit gibst, das zum Beispiel auch immer beim Steirischen Sommelierverein Pro zu präsentieren, weil das sind ja auch Weine, über die man reden muss, wenn man sie verkaufen will. Die wird der Konsument jetzt nicht so von der Karte bestellen, weil er sie vielleicht nicht kennt. Und ich finde das ganz toll, wie ihr das aufzieht und wie ihr auch die Möglichkeit gebt, solche Weine zu präsentieren und wie ihr diese Weine dann auch tatsächlich an eure Kunden verkauft. Und am Schluss sind eigentlich alle glücklich, weil wir haben den Wein verkauft, ihr habt den Wein verkauft und der Kunde hat was bekommen, was ihm schmeckt und was er vielleicht noch nicht gekannt hat.
Super. Danke. Dafür bin ich dann auch sehr dankbar, muss ich wirklich sagen, weil das ist das Ziel und auch wirklich was Neues kennenzulernen, die Dinge einfach wirklich, das zu erleben, seinen Horizont zu erweitern, auch geschmacklich. Ich würde sagen, ich merke schon, wir brauchen mal mindestens eine Doppelfolge von dir in Frankreich und vielleicht auch in Kalifornien. Wer weiß, was sich da in Zukunft noch ergibt, weil dann können wir da noch tiefer zu den einzelnen Tipps und deinen Erfahrungen dort in den verschiedenen Jahren vielleicht auch eingehen, weil heute sind wir leider am Ende und ich merke schon, es gibt noch ganz, ganz viel, was wir lernen können und was wir dann auch dementsprechend bestellen können. Aber solange, vielen, vielen Dank und ich verbleibe wieder mit Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, ciao.
Alles Liebe und bis demnächst.